Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Kaffee ist sehr anspruchsvoll. Ändern sich die Bedingungen, in denen er sich über Jahrtausende entwickelt hat, verliert er an Aroma, Fülle und Fruchtbarkeit. Das Züchten neuer Sorten ist jetzt die drängendste Herausforderung, um unseren Kaffeebedarf zu decken.
Ja, tatsächlich ändern sich die Bedingungen aber wegen des Klimawandels. Und die Flächen, auf denen Kaffeepflanzen gedeihen können, drohen dramatisch zu schrumpfen. Das ist eine schlechte Nachricht für Konsumenten, die damit rechnen müssen, dass Kaffee wieder zu einem Luxusartikel wird. Aber natürlich vor allem für diejenigen, die vom Kaffeeanbau leben. Ich bin Katrin Materna, hallo. Caspar Domen war in Brasilien unterwegs, wo weltweit der meiste Kaffee produziert wird. Er hat dort Kaffeebauern getroffen, die versuchen, sich dem Klimawandel zu stellen und selbst etwas zum Klimaschutz beizutragen.
Der brasilianische Kaffeebauer Clebson da Silva Martins navigiert seinen roten Trecker mit Hänger an einen Betontrichter im Boden. Er schüttet eine Ladung roter Kaffeekirschen hinein. Er zieht sich Schürze und Gummistiefel an und schaltet die Anlage zum Waschen der Früchte an, deren Kern die Kaffeebohnen sind. Automatisch trennt die Maschine Spreu und Blätter von der Frucht, wäscht sie, trennt gute von schlechten Kaffeekirschen. Clebson da Silva Martins ist einer von schätzungsweise 260.000 bis 280.000 Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern in Brasilien, dem mit Abstand größten Kaffeeanbauland. Er bearbeitet 17 Hektar Land bei der Stadt Nova Resende im Bundesstaat Minas Gerais, einem der Hauptanbaugebiete im Südosten Brasiliens. In den vergangenen 6 Jahren habe sich die Arbeit aber kaum gelohnt.
Wir haben eine schwierige Zeit erlebt. Erst Hagel, dann Frost, dann wieder Hagel. Dann kam die Dürre. Wir befinden uns auf einem Feld, das praktisch seit 6 Jahren nicht mehr abgeerntet wurde.
An diesem Junitag strahlt er, spricht von einer guten Ernte in diesem Jahr. Aber die Aussichten für die temperaturempfindliche Kaffeepflanze, die weltweit nur im Tropengürtel gedeiht, sind düster. Wegen der Klimaerwärmung. Weltweit könnten die Anbauflächen je nach Temperaturanstieg bis 2050 um bis zu 60% schrumpfen. In Brasilien sogar noch drastischer, fürchten manche Fachleute. Dabei schienen die höheren Temperaturen für die Bauern in Minas Gerais zunächst Vorteile zu bringen. Als der Frost seit 1994 in der Region ausblieb, weiteten die Bauern ihre Anbauflächen aus, etwa indem sie auf Feldern, wo sie vorher Vieh hielten, nun Kaffee anpflanzten. Aber 2021 kam er zurück und vernichtete über Nacht große Teile der Ernte. Ein Jahr später ließ eine Dürre viele Pflanzen vertrocknen. Kaffeebäuerin Ana Cristina de Lima hat sich einer Kooperative angeschlossen, Kopfham. Gemeinsam lasse es sich besser nach Lösungen suchen. Die 31-Jährige hat eine Frauengruppe aufgebaut, erntet Bewunderung von ihrer Tochter. Doch Anna sorgt sich, dass die Tochter hier keine Zukunft haben wird.
Ich hoffe, dass diese Klimaprobleme gelöst werden, dass sie einen Weg finden, dass sie nicht weg muss. Ich habe eine furchtbare Angst, dass sie gehen muss.
Sie selbst ist stolz auf ihren Beruf. Dabei muss sie hart und viel arbeiten. Jetzt während der Ernte ist sie unter anderem für das Trocknen des Kaffees zuständig. Rückblickend habe sie Glück gehabt.
Als mein Mann und ich daran dachten, zu heiraten, gab es ein staatliches Programm namens Land Credit, mit dem wir das Land und die Grundstücke finanzierten.
Gemeinsam mit den Flächen ihres Mannes bewirtschaftet sie seither einige Hektar. Das Ehepaar investierte in einen modernen Traktor, eine Biogasanlage, die Umstellung von konventionellem auf organischen Kaffee. All das bedroht nun der Klimawandel. Anna zeigt auf eine Erdrinne, die sie am Feldrand mit einem Bagger ausgehoben haben. Hier läuft bei Starkregen das Wasser vom oberen Hang rein und wird umgeleitet, um das Kaffeefeld vor Erosion zu schützen. An einer anderen Stelle haben sie Mais gepflanzt, als Schutz für junge Kaffeepflanzen.
Am Ende hat der Mais die Kaffeepflanzen vor dem Hagel geschützt. Wäre er nicht gewesen, wäre vielleicht die Ernte verloren.
Kronleichnamsprozession in der Kleinstadt Nova Resenje. In der Mitte der Straße, die den Hauptplatz umgibt, haben Menschen aus eingefärbten Kaffeeschalen, Blumen, Kaffeepulver Bilder gestreut. Eine Friedenstaube, eine Tropenblume. Die Kolonialmacht Portugal verdiente zunächst an dem roten Tropenbaum, dem Brasil, nach dem das Land benannt ist. Auf gerodeten Flächen bauten sie Zuckerrohr und später Kaffee an. Im Jahr 1723 hatte ein französischer Leutnant die erste Kaffeepflanze nach Südamerika gebracht. In Minas Gerais gab es ideale klimatische Bedingungen für die empfindliche Pflanze. Der Agrar- und Umweltingenieur Martin Schüller und sein Kollege Paulo Ferreira von der lateinamerikanischen Produzentenorganisation sind unterwegs zu einem Bauern in der Nähe von Poço Fundo. Schüller setzt sich für Klimaschutz im fairen Handel ein. Beide sind mit Kooperativbauern in der Region verabredet, die versuchen, sich an die klimatischen Herausforderungen anzupassen. Durch die Autofenster sehen sie weit und breit Nutzpflanzen und weidende Rinder auf Grasflächen. Aber diese von Menschen in den Tropen geschaffene Kulturlandschaft steht unter Stress durch die wachsenden Temperaturen.
Das betrifft natürlich den Kaffee. Der kann nur dann existieren, wenn er mit den Wurzeln Wasser erreicht oder Wasser, das im Boden gespeichert ist. Und das reduziert sich mit der Verdunstung und den sinkenden Niederschlägen. Das Gewebe trocknet ein und die Pflanze erleidet massive Schäden.
Einige Kaffeebauern versuchen dem etwas entgegenzusetzen. Wie hier in der Nähe der Kleinstadt Poço Fundo mit der Pilotanlage, mit der sie Feinstaub auffangen und abscheiden, der entsteht, wenn Bauern den Kaffee trocknen.
Die haben wir erfunden,
sagt Rosevaldo José Pereira, Kaffeebauer und Mitgründer der Kooperative Kupfam.
Während der Ernte laufen in der Region vielerorts Trocknungsanlagen. Abgase liegen in der Luft.
Aus dieser Anlage steigen die Abgase dagegen in einen Metallbehälter mit Brause. So wird der Feinstaub herausgespült. Eine schwarze Brühe fließt in einen Bottich und von dort durch einen Filter in einen zweiten Bottich. Übrig bleibt eine Masse aus Feinstaub und Wasser, welches wiederverwendet wird. Die Kleinbauern können sich herkömmliche Anlagen nicht leisten. Deswegen haben sie diese preisgünstige Alternative konstruiert. Sie wollen sie patentieren lassen und verbreiten, erzählt die Kaffeebäuerin Paula Oliveira dos Santos aus dem Vorstand der Kooperative.
Zunächst einmal denke ich, dass es eher innerhalb der Genossenschaft sein wird. Unter den Mitgliedern werden wir also eine große Anzahl von Erzeugern abdecken können. Denn hier in der Region gibt es viele Trockner.
Rund 150 Kilometer entfernt hat die Kooperative Coopervitae eine Photovoltaikanlage zwischen den Kaffeefeldern errichtet. Sie versorgt die 208 Haushalte der Mitglieder mit Strom. Wer einen Stromanschluss haben will, der muss in der Region 30% seines Stroms von dem Versorger beziehen. Die Kooperative hat ihre Anlage deswegen so ausgelegt, dass ihre Mitglieder die restlichen 70% aus der eigenen Anlage bekommen. 25.000 Kilowattstunden produziert sie im Schnitt pro Monat. Die Kosten für die Rauchwasch- und die Photovoltaikanlage haben die beiden Kooperativen aus Mitteln des fairen Handels bezahlt. Aus der sogenannten Fairtrade-Prämie. Denn für den Kaffee, den die Kooperativen als fairen Kaffee verkaufen, erhalten sie neben dem Preis auch eine Prämie, die sie für Gemeinschaftsprojekte einsetzen können. Wie sie diese Gelder verwenden, entscheiden die Bäuerinnen und Bauern bei ihrer Mitgliederversammlung. Solche Projekte wirken sich positiv auf das Mikroklima aus. Es müsse eine Menge geschehen, sagt Paulo Ferreira.
Ich arbeite schon immer mit Kaffee, bin Kaffeeproduzent der dritten Generation und habe immer gesehen, dass die Menschen hier in Minas Gerais den Kaffee auf eine Art und Weise anbauen, die für die Zukunft nicht nachhaltig ist.
Es geht vor allem um eine andere Bearbeitung des Bodens und das Pflanzen von Bäumen, die Schatten spenden. Einige pflanzen nun etwa zwischen die Reihen der Kaffeepflanzen Gräser oder streuen Stroh aus, wie Kooperativenbäuerin Ana Cristiana de Lima.
Manchmal regnete es in dieser Plantage sehr viel, sodass es schwierig war, im Schlamm zu pflanzen. Wenn es sehr trocken ist, stirbt der Kaffee ebenfalls. Dann kann man nicht pflanzen. Warum haben wir also die Technik der Düngung mit gegerbtem Stroh angewandt? Weil er die Feuchtigkeit im Boden hält. Und es belebt auch den biologischen Teil mit Mikroorganismen.
Auf den Kaffeefeldern gibt es bislang kaum schattenspendende Bäume. Das war bislang nicht notwendig. Aber das muss sich wohl wegen des Klimawandels auch ändern, wenn hier weiter Kaffee angebaut werden soll. Martin Schüller und Paulo Ferreira sind auf dem Hof eines Kleinbauern in der Nähe der Kleinstadt Paraguaçu angekommen. In seinem Schweinestall stehen 4 ältere Tiere und 7 Ferkel. Dahinter eine Quelle und ein Flusslauf. Doch den führen sie 2 Mitarbeiter der Kooperative Copmap, die über das lateinamerikanische Produzentennetzwerk CLAC Teil des fairen Handels ist. Sie zeigen auf einen Stacheldraht, der verhindert, dass Vieh das Wasser verunreinigt. Mit Blick auf die umliegenden Felder spricht der Kooperativenmanager Rafael Fonseca von weiteren Plänen. Bäume wollen sie hier pflanzen. Allerdings nur an den Rändern der Felder. Ansonsten könnten die Bauern dort ihre Maschinen nicht mehr wie gewohnt einsetzen. Wirtschaftliche Einbußen könnten drohen. Martin Schüler blickt über die Hügel mit den Feldern verschiedener Bauern und hält dagegen.
So in the future you might be forced.
In Zukunft könnte man gezwungen sein, jede dritte Kaffeereihe durch Schattenbäume zu ersetzen, weil die Kaffeepflanzen sonst nicht mehr produktiv sind. Das ist ein mögliches Szenario. Und ich habe mich gefragt, wie Sie angesichts dieser riesigen Fläche, auf der Sie sich darauf einstellen müssten, damit umgehen wollen.
Glauben Sie nicht, dass eine regenerative Landwirtschaft, die den Boden vor der Sonne schützt und ihn feucht und fruchtbar hält, ausreichen wird? Glauben Sie, dass wir unbedingt einen Wald brauchen, damit die Pflanzen im Schatten wachsen?
Die jetzigen Maßnahmen seien für den Moment genug, sagt Martin Schüller.
Aber alle Prognosen besagen, dass die Temperatur steigen und die Verdunstung stark zunehmen wird. Außerdem gibt es mehr ultraviolette Strahlung, die die Blätter verbrennt, wenn sie nicht durch andere Blätter geschützt sind. Dann könnte dieser Anbau den Bach runtergehen.
Martin Schüller wirbt für eine Agroforstwirtschaft, eine Landnutzungsform, bei der Gehölze mit landwirtschaftlichen Nutzpflanzen oder der Haltung von Nutztieren kombiniert werden. Der faire Handel hat sich für diese Methode als Leitprinzip ausgesprochen. Aber die Umstellung hätte hier zur Folge, dass ein bedeutsamer Teil der Flächen eben nicht mehr für den Kaffeeanbau genutzt werden könnte. 20-30%. Das wäre mit erheblichen Einkommensverlusten für die Bäuerinnen und Bauern verbunden, es sei denn, sie würden ihre Flächen ausweiten. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Hier in der Gegend sieht Rafael Fonseca eine Hürde.
An einem Ort wie diesem gehört jedes kleine Haus, das man sieht, einer anderen Familie mit ihrem eigenen Stück Land. Das bedeutet, wenn ich einen weiteren Hektar kaufen möchte, werde ich von jemand anderem übernehmen müssen.
Aber der Wandel des Klimas treibt alle Bäuerinnen und Bauern um, die man trifft. Ob sie alle schon die langfristigen Auswirkungen für sich richtig einschätzen können, ist schwer zu sagen. Schon durch eine Temperaturerhöhung von 1,5 Grad könnten die Kaffeepflanzen aus dem Takt geraten, erzählt Martin Schüller auf der Weiterfahrt.
Dann blüht er einfach nicht mehr und dann fällt schon mal die Ernte aus oder sie verzögert sich ungemein oder er blüht zu völlig ungewöhnlichen Zeiten. Was bedeutet, wir haben das ganze Jahr über Kaffeebohnen, aber immer nur sehr wenig.
Dann müssen die Bäuerinnen und Bauern immer wieder durch die gleichen Reihen laufen und den Kaffee pflücken, statt wie heute jeden Strauch komplett abzuernten. Der Arbeitsaufwand und damit die Kosten würden enorm steigen. Sein Begleiter Paulo Ferreira erlebt einen Wandel, der ihn optimistischer in die Zukunft blicken lässt.
Viele Leute, die jetzt mit dem Kaffeeanbau beginnen, sind offener für neue Ideen. Fangen also an, manchmal auf eine andere Art zu arbeiten. Bei den älteren Bauern ist es schwerer, ihre Herangehensweise und Denkweise zu ändern. Aber ich glaube, dass wir uns schnell weiterentwickeln.
Kaffeebauern der Region arbeiten an einer größeren Resilienz der Pflanzen. Die Kooperative Dos Costas in Boa Esperança betreibt dafür sogar eine eigene Forschungsanlage und macht hier den Stresstest. 25 Sorten haben sie in Reihen angepflanzt, mit oder ohne Gräser oder Stroh dazwischen, mit unterschiedlichen Abständen zwischen den Pflanzen. Manche Züchtung sieht kümmerlich aus, andere gedeihen gut. Aber die Kooperative pflegt nicht nur Pflanzen, sondern auch den Nachwuchs. Dafür arbeitet sie mit zwei Schulen der Stadt zusammen, in denen Kinder neben dem normalen Fächerkanon zusätzlich in Landwirtschaft unterrichtet werden. Solche Nachwuchsarbeit ist elementar, denn viele jüngere Menschen wandern in die großen Metropolen ab. Matteo ist dagegen von der Landwirtschaft begeistert. Der schmächtige Junge steht in Jeans, T-Shirt und Silberkette mit seinen Klassenkameraden aus der 9. Klasse auf einem kleinen umzäunten Feld und pflanzt Setzlinge.
Tomaten, Kirschtomate, Kopfsalat, Frühlingszwiebeln, Blumenkohl.
Klimawandel sei hier ständig Thema, sagt er, spricht von Starkregen, Regen zu falschen Zeitpunkten oder Dürren. Sie lernen, welche landwirtschaftlichen Methoden angesichts der Klimakrise sinnvoll sind, aber auch, dass der Kaffeeanbau gefährdet ist. Will er trotzdem Kaffeebauer werden?
Klar.
Ja, natürlich. Ich interessiere mich dafür und möchte Landwirt werden. Der Planet braucht sie.
Kaspar Drummond war das, der sich bei kooperativen Bauern in Brasilien umgeschaut hat, die versuchen, ihren Kaffeeanbau fit für die Zukunft zu machen. Ja, und auch Anne Löwisch ist viel in Ländern unterwegs, die Kaffee anbauen, vor allem in Zentralamerika und Kolumbien. Für Mitka, einen alternativen Kaffeeimporteur in Deutschland, zu dessen Gesellschaftern auch mehrere Organisationen gehören, die sich für solidarischen Handel stark machen. Und Anne Löwisch habe ich gefragt, inwiefern die Klimakrise auch die Bauern beschäftigt, die sie bei ihrer Arbeit trifft, in Nicaragua zum Beispiel.
Also man muss sagen, dass es immer stärker das Thema Nummer eins wird. Also in Nicaragua bin ich fast jedes Jahr und es hat in den letzten Jahren zugenommen. Das Klimawandel in ganz Zentralamerika ist inzwischen das Thema Nummer eins, über das die Produzenten reden wollen. Es hat sich so langsam entwickelt. Also ich kann mich noch erinnern, 2015 war sehr viel Kaffee von dem Kaffeerost verfallen, wo noch groß gerätselt wurde, woran liegt das jetzt? Könnte das vielleicht am Klimawandel liegen? Und das ist im Nachhinein ganz klar einer der Boten des Klimawandels gewesen. Die Produzentinnen leiden zum einen unter manchmal so traumatischen Ereignissen wie dieser Kaffeerost, der die ganze Ernte vernichtet. 2020 gab es ja die beiden Hurricanes, die da auch große Auswirkungen hatten. Und es ist aber insgesamt einfach so, dass man sagen muss, klimatisch gesehen gibt es keine normalen Jahre mehr in Zentralamerika. Es ist immer etwas anders als sonst. Besonders gibt es eben sehr irreguläre Regenfälle, die die Blüte der Kaffeepflanze sehr beeinflussen, sodass die Ernte einfach nicht mehr so funktioniert, wie es sonst ist. Also die Kaffeeproduzentinnen haben tatsächlich in ihrem Alltag jedes Jahr dauernd damit zu tun und müssen da schon Maßnahmen ergreifen oder versuchen eben in ihrem Rahmen da Maßnahmen zu ergreifen, was so möglich ist.
Was ist denn da möglich? Weil das ist ja auch eine finanzielle Frage, ne? Die Investitionen in klimafreundlicheren Anbau beziehungsweise ökologischeren Anbau gehen natürlich ans Portemonnaie. Wenn man nichts macht, drohen Ernteausfälle. Also was ist da wirklich realistisch?
Also viel funktioniert im Bioanbau und wird intensiviert. Da wird viel aufgeforstet. Das ist eine Maßnahme, dass experimentiert wird in Baumschulen mit unterschiedlichen Pflanzen, was man da gut machen kann, dass es verdichtet wird, dass der Humus besser gehalten wird. Wenn Pflanzen erneuert werden, werden andere Pflanzen gesetzt, wobei es da sehr kompliziert ist für die Produzentin, zuverlässige Informationen darüber zu kriegen, welche Pflanzen, welche Varietäten da jetzt geeignet sind. Es gibt eine Kooperative, zum Beispiel hat überall Wetterstationen, so ganz kleine, handgemachte Wetterstationen aufgestellt, um zu versuchen, da irgendein System erkennen zu können, um da dann einfache Maßnahmen ergreifen zu können. Es werden auch Folientunnel aufgestellt, die das Trocknen des Kaffees erleichtern, wenn dann eben diese irregulären Regenfälle kommen. Aber es ist tatsächlich so, für das alles wird Geld benötigt. Das ist alles sehr arbeitsaufwendig. Es gibt Materialkosten. Und die Kaffeeproduzentinnen fühlen sich da ziemlich alleingelassen von der Welt.
Wie ist denn das alles zu stemmen aus Ihrer Sicht?
Das ist eine große Frage, die man, glaube ich, nicht so einfach beantworten kann, weil eben das Ausweichen auf andere Anbauflächen sehr schwierig ist. Ich glaube, der Weg, den die meisten Kaffeeproduzenten gehen, ist zu versuchen, eine Art Mischkultur zu machen. Also sich nicht nur auf den Kaffee zu verlassen, sondern auch zu diversifizieren und andere Produkte anzubauen. Und letztendlich kann man nur hoffen, dass der Kaffee dann insofern besser funktioniert oder zu retten ist, dass er nicht diese ganzen großen Ernteausfälle kommen durch den Klimawandel, wie das in diesem Jahr war, in dem der Kaffeerost gekommen ist, als versuchen, stetigen Anbau zu haben.
Nun sprechen wir ja aber von Kooperativen, also von Bäuerinnen und Bauern, die sowieso schon sich zusammentun, um gemeinsam tatsächlich neue Wege zu finden oder nach Lösungen zu suchen. Wie beobachten Sie denn die Tendenzen grundsätzlich auf dem Markt?
Wir stellen fest, dass ganz, ganz viele Kaffeeproduzentinnen, eben besonders die nicht organisierten, emigrieren. In Zentralamerika ist das ganz, ganz deutlich, dass es da eine Emigration natürlich Richtung Norden geht, weil eben diese kleinen Kaffeeproduzenten, die keinen Zugang zu Finanzierung haben, irgendwann aufgeben müssen. In einem Jahr gibt es da nicht genug Ernte. Es sind keine Menschen mehr zu finden, die bei der Kaffeeernte unterstützen, weil das ja da dann so viel Arbeit anfällt, dass das nicht alleine zu leisten ist. Und die geben auf. In Nicaragua werden jetzt zum Beispiel Tabakfabriken eröffnet, wo die Produzentinnen arbeiten.
Was können wir denn machen, um die Bedingungen mitzubestimmen als Verbraucherinnen und Verbraucher?
Sich dafür interessieren, welchen Kaffee man kauft. Also sich dafür interessieren, ob der Kaffee, den man kauft, den Produzentinnen ein existenzsicherndes Einkommen bietet, garantiert oder zumindest auf dem Weg dahin ist, dass es existenzsichernde Einkommen gibt. Und das bedeutet höhere Kaffeepreise. Da führt einfach kein Weg dran vorbei.
Anne Löwisch war das. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht's passend zum Kaffee weiter mit der Milch. Um die Milchindustrie in Indien nämlich, wo die Kuh heilig ist. Hören Sie gern rein. Ich bin Katrin Materna. Danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut.